ETH hat Hoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von ETL ad Hoga informiert. Und diesmal haben wir uns was vorgenommen. 2026 haben wir im Auge. Wir wollen budgetieren, wir wollen planen, wir wollen nach vorne gucken, wir überlegen uns, wie könnte das Geschäft denn laufen. Ja, die Steuer ändert sich, nicht aber für die Hotellerie, da ist es ja schon abgesenkt. Für die Speisen in der Gastronomie ändert sich's. Das heißt, das müssen wir berücksichtigen. Aber was kann die Hotellerie tun? Auch 2026 wird wahrscheinlich, so wie die anderen Jahre davor, kein besonders einfaches Jahr werden. Und man denkt sich so, was tun wir denn? Gehen wir es progressiv, sehr optimistisch an? Nein, die Zeiten sind schwierig, der Gürtel muss enger geschnallt werden. Gehen wir eher vorsichtig ran, wie auch immer. Auf jeden Fall immer dann, wenn wir uns mit unseren Zahlen in der Hotellerie vor allem beschäftigen, haben wir auf der einen Seite ein hohes gebundenes Kapital mit einer gewissen Zinslast, einem Druck, einer Erwartungshaltung. Und auf der anderen Seite das so ziemlich verderblichste Gut, mit dem man handeln kann. Ein nicht gebuchtes Zimmer kann nicht wieder verkauft werden. Also das ist dann einfach weg. So, und jetzt wissen wir, dass es Realität ist, dass nicht alle Hotels in Deutschland hundertprozentig ausgelastet sind. Würde es nie geben, ist eine reine Utopie. Das heißt, es gibt immer einen Teil des Marktes, der nicht abgerufen und nicht genutzt wird. Und genau dem hat sich mein Gast gewidmet. Er sagt, ich will aus diesem bisschen, was da ist, noch etwas rausholen. Und das tut er seit 6 Jahren und jetzt inzwischen mit sehr beachtlichem Erfolg. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Alex, in unserer Runde.
Danke, Erich, für die Einladung und auch ich freue mich auf den spannenden Austausch.
Jetzt ist es so, dass du ja selber Hotelier bist. Das muss ich gleich mal vorweg festsagen. Das heißt, du weißt ganz genau von dem, was du da tust, was am Ende auch bei dir selber ankommt. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Richtig. Tatsächlich mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung oder ja Berufserfahrung in der Hotellerie, in größeren Ketten gearbeitet, aber eben auch bei dem einen oder anderen Franchiser. Und da war interessant, im Franchise, wenn man in der Zentrale arbeitet, spricht man mit den Hoteliers natürlich sehr auf Augenhöhe und auch auf beratender Funktion. Und was mich immer umtrieben und geärgert hat, ist, auch in meiner Ausbildung, immer hat man mir erklärt, du Alex, Leerstand ist ein Gut, der ist einfach da, damit müssen wir leben. Und um ein perfektes Revenue Management oder ein perfektes Yielding zu haben, werden wir es nicht vermeiden können, Leerstand zu haben. Diese Aussage hat mir immer wehgetan, weil ich komme aus eigentlich einer Handwerkerfamilie. Und die haben mir mal beigebracht, dass jede Ressource auch wieder genutzt werden kann. Und ich mir gedacht habe, Mensch, dieses leerstehende Zimmer ist irgendwo auch eine Ressource. Schade, dass man die einfach abschreibt. Kann man nicht daraus was machen? Und so ist irgendwann die Geschäftsidee gewachsen von Beyond Bookings.
Was ist denn genau die Geschäftsidee? Bleiben wir gleich mal bei dem Punkt, denn jetzt haben wir bestimmt schon ganz viele neugierig gemacht. Also wer dich jetzt nicht kennt, der hat ab jetzt den Regler etwas lauter gedreht und hört mal zu. Wie willst du oder was ist dein Ansatz, dem Leerstand etwas entgegenzusetzen?
Gerne. Also was wir uns angeschaut haben oder was ich mir angeschaut habe, ist, haben wir überhaupt Leerstand in der deutschen Hotellerie? Du hast ja schon gesagt, ja, es gibt ein bisschen. Ich würde mir erlauben, dass das bisschen ein bisschen viel ist, weil wir haben eine Belegung von rund 70%. Ich weiß von vielen Hotels, dass sie diese nicht haben. Also es kann dann noch weniger sein. Aber bleiben wir bei den 70%, das sind alleine 50 Millionen leerstehende Zimmer jedes Jahr. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass so ein leerstehendes Zimmer auch tatsächlich Geld kostet. Also wir haben die Pacht dahinter, wir haben die Wärme, das Personal, die Mitarbeiter, die sind da. Ob jetzt ein Zimmer mehr oder weniger belegt ist, macht an diesem Kostenfaktor nichts aus. Im Schnitt gibt es hier auch eine Zahl. So ein leerstehendes Zimmer kostet im Schnitt 25 Euro. 25 Euro mal 50 Millionen, ja?
Das ist gut gleich in die Shownotes schreiben. 25 Euro ein leerstehendes Zimmer im Durchschnitt. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt mal so eine Richtgröße, so einen Parameter haben wollen, aber wirklich wissen, tut man es damit nicht.
Nein, genau das ist das Spannende, auch wenn wir Gespräche führen mit unseren Hoteliers, da wirklich zu differenzieren. Also es gibt ganz viele verschiedene Kennzahlen. Man redet von Durchschnittswerten, wir reden von Belegungszahlen, von operativen Kosten, von RevPAR. Ja, also you name it, wie viele RevPAR, genau das RevPAR, Revenue Per Available Room, was muss ich haben, wie viel muss ich mindestens einnehmen oder darf ich mein Zimmer verkaufen, damit ich auch profitabel bin. Die Rechnungen sind alle richtig, die Frage ist immer nur, mit welcher Lupe schaue ich drauf. Gucke ich nur aufs individuelle Zimmer, rechne da alle Kosten rein, ist es richtig, dass ich ein Zimmer natürlich dementsprechend hoch verkaufen muss, um eben einen gewissen Revenue zu haben. Wenn ich aber jetzt schaue, dass das Zimmer, was ich nicht verkaufen konnte, das Leerstehende ja faktisch schon Geld kostet und ich grundsätzlich in meinem Geschäft alle Zimmer verkauft habe, die ich verkaufen konnte, muss ich mir diesen Faktor anders anschauen. Und da schaue ich mir an, was sind die Kosten, die ich einfach abschreiben muss, die Leerstandskosten. Und was ist, wenn ich dieses Zimmer jetzt doch belegen würde? Und jetzt kommen diese Belegungskosten, die operativen Kosten. Und da reden wir dann in der Regel eigentlich nur noch von Zimmerreinigung, weil ein Gast, der kommt, der auch wieder geht, das Zimmer muss gereinigt werden. Das sind jetzt Kosten, die oben drauf kommen. Wareneinsatz, zum Beispiel Frühstück, wenn Frühstück dabei ist, der Wareneinsatz des Frühstücks. Falls ich Amenities im Zimmer habe, dann muss ich diese Amenities haben. Aber Wärme, der Front-Office-Mitarbeiter, der Mitarbeiter am Frühstück, der Wellnessbereich, diese ganzen Kosten spielen hier nicht mit rein, weil die wären auch so gewesen, ob dieses eine Zimmer belegt ist oder nicht. Und das da heißt, ist es sehr spannend, doch, mit den Hoteliers sprechen, dass die Unterschiede nicht erkannt werden. Sorry.
Ja, kurz innehalte mal. Das ist da wahnsinnig viel Content. Das, lass uns das mal ein bisschen zerlegen und in Teilen. Das heißt, in der Buchhaltung seit Jahrzehnten differenzieren wir zwischen Anlage- und betriebsbedingten Kosten auf der einen Seite. Wir haben die Differenzierung zwischen variablen und fixen Kosten. Das ist das, was du jetzt zum Schluss mit angeschrieben hast. Also jetzt kann jeder Hotelier seine BWA rausziehen und da mal drauf gucken. Und ich hoffe, er sieht dort die Differenzierung und sie ist auch richtig gebucht, damit die Sachen dann auch oder die Zahlen, die dann da stehen, aussagekräftig sind, damit er auch wirklich jetzt, wenn du ihn fragst, das unterstelle ich dir jetzt mal so, machst du das in diesen, wenn du akquirierst in den Gesprächen mit den Hoteliers, dass du sagst, so, wie sieht denn das bei dir aus? Also was hast du denn da für Kosten und so weiter und so fort? Kriegst du da auch Unterlagen zu sehen? Berätst du die dann auch damit?
Ja, also was heißt beraten? Glücklicherweise kennen sehr viele schon ihre Zahlen. Manchmal muss man nur gucken, wo man die Linie setzt, dass man einfach merkt, dass bestimmte Beträge einfach vielleicht auf der falschen Seite eingebucht wurden und muss man nur nochmal verlegen. Wir müssen da sogar reingehen. Das heißt, wenn wir mit dem Hotelier sprechen, wenn wir mit dem Hotelier sagen, wir wollen gerne aus deinem Leerstand nochmal irgendwie ein profitables Gut machen für dich, das du nutzen kannst, muss ich genau wissen, was ihn denn dieser Leerstand kostet und muss ich auch genau wissen, was denn jetzt die Belegung kostet. Weil ich muss ihm mindestens einen Gegenwert geben, der nicht nur diese Kosten deckt, sondern im besten Fall ja noch ein bisschen mehr ist. Und wenn es das nicht tut, dann lohnt sich die Zusammenarbeit auch mit uns nicht. Also es bringt nichts, ein leerstehendes Zimmer neu in mein Finanzportfolio reinzubringen, also aus Sicht des Hoteliers, wenn ich im Endeffekt dafür ein Minusgeschäft mache. Das heißt, ich muss schon klar wissen, welche Kosten habe ich als Hotelier, wenn ich das tue und was ist der Gegenwert, den ich bekomme. Und das nehmen wir mit dem Hotelier individuell, weil das ist tatsächlich extrem individuell in den Hotels, natürlich unter die Lupe.
Das ist sehr gut. Von daher auf jeden Fall Klarheit in den Zahlen extrem wichtig, um damit überhaupt agieren zu können. Aber wie löst ihr denn diesen Zauber auf, dass ihr aus einem Leerstand im Hotel, jetzt gehe ich mal davon aus, dass jeder Hotelier an sich bemüht ist, über die Portale, OTAs und so weiter und so fort, sein Haus bestmöglich auszulasten. Und am liebsten natürlich über die eigene Homepage, ohne irgendwo Provisionen zahlen zu müssen. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst so, und da bleiben dir 30%, sage ich mal, über. Ich fülle die komplett oder zum Teil oder was machst du und wie machst du das?
Genau, also zum einen, genau, es gibt unzählige OTAs. Das Schöne ist, wir beraten hier teilweise auch oder unterstützen den einen oder anderen Hotelier sogar, diesen Bereich noch stärker zu machen, also nicht nur mehr Zimmer zu verkaufen, sondern wir unterstützen auch mit Ideen, wie aus den Zimmern, die sie eh schon verkaufen konnten, noch mehr Revenue rauszuholen. Da gibt es verschiedene Anbieter, die es da gibt auf dem Markt, die wir auch kennen, wo wir nichts mit zu tun haben, wo wir unterstützen. Gleichzeitig wird es immer Zimmer bleiben, die leer bleiben und aus dem üblichen Vertriebsweg der Hotelier nicht vertrieben bekommt. Das heißt, wir müssen Gäste finden, die theoretisch sagen, oh lieber Hotelier, ich würde gerne zu dir kommen, aber du darfst sagen, wann. Das heißt, ich komme dann, wenn du mich gerne bei dir hättest. Das war so ein bisschen die Idee und genau das tun wir. Das heißt, was wir machen ist, wir vertreiben den Hotelier über einen anderen Bereich. Das heißt, wir gehen lieber eher ins Storytelling. Ich nehme jetzt mal Ein Beispiel, wir sind in Kühlungsborn. Viele kennen Kühlungsborn, die Region, eine hundertprozentige Sommerregion. Und wir gehen hin und sagen, wusstest du eigentlich, dass Kühlungsborn auch im Herbst super schön ist? Und apropos, es gibt hier ein tolles Partnerhotel mit Wellness und Co. Und wenn du möchtest, verkaufen wir dir hier 2-3 Nächte inklusive Wellnesspaket, Frühstück und Co. Wenn du dann diese Übernachtung gekauft hast, ab dem Moment bist du schon Gast der Zukunft und kannst dich dann bei uns einloggen und siehst dann, zu welchem Termin dieser verfügbar ist. Und das wird jetzt gesteuert vom Hotelier. Und jetzt kommt genau diese Magie. Ich muss gewährleisten, dass ich diesen Bereich nicht da verkaufe, wo der Hotelier üblicherweise verkauft. Daher kann er diesen Weg selber nicht gehen, sonst wird er sich selbst kannibalisieren.
Ja, genau. Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wie verhinderst du das? Also welchen anderen Weg zum Gast hast du als der Hotelier?
Das ist das Storytelling und das Schöne ist, ich muss vermeiden, und das prüfen auch viele Hoteliers logischerweise, und ich begrüße es auch immer, wenn es geprüft wird, ich darf nicht an die Gäste verkaufen, die aktiv nach dem Hotel suchen oder die aktiv nach einer Region suchen. Das heißt, ich muss vermeiden, dass ich in der Google-Suchergebnisliste erscheine. Bei Trivago, den ganzen Scrollern, die wir jetzt im Markt nicht unbedingt immer beliebt sind, aber die existieren, dass da unser Angebot nicht erscheint. Weil da ist der Marktplatz des Hoteliers. Da bezahlt er auch viel Geld an Kommissionen und Co., um dort präsent zu sein und dort eben die Gäste, die gerne zu ihm kommen, auch abgreifen können. Wir gehen über Storytelling. Das heißt, Gäste, die noch vielleicht noch gar nicht wussten, dass sie nach Kühlungsborn wollten. Okay. Die holen wir und unser Angebot, da wir kein Datum haben, erscheinen eben nicht in diesen Suchergebnislisten, weil das Suchergebnisliste, wir haben hier dynamisches Pricing, das heißt, damit diese Algorithmen funktionieren, brauchen sie Preis und Datum. Da wir kein Datum liefern, erscheinen wir in dieser Suchergebnisliste nicht. Somit fischen wir nicht im gleichen Teich, wo alle OTAs, alle anderen Tools eben funktionieren, sondern im anderen Teich. Ist ein bisschen risikobehaftet. Wir verkaufen auch teilweise natürlich etwas günstiger die Zimmer, weil uns dieser buchende Kunde für uns, der zukünftige Gast für den Hotelier, ein ganz anderes Gut gibt, und zwar die Flexibilität seiner Anreise. Nun, der Hotelier entscheidet, wann dieser Gast wirklich ankommen kann.
Okay, jetzt habe ich soweit verstanden. Das heißt, du gehst abseits der üblichen Vertriebswege, verkaufst du Geschichten, Gefühle, Emotionen, Ideen, was auch immer, was zu tun, ohne dass man jetzt eine konkrete Suchmaske oder ein bestimmtes Ziel, Destination, Ort und Datum quasi schon fest im Kopf hat, als Überraschung, wie auch immer. Wie viel Zimmer darf denn der Hotelier dir geben? Wie ist da deine Quote und was hat der Hotelier davon?
Gerne. Also wir haben bestimmte Grenzpfeile eingebaut. Vielleicht dazu noch zwei Worte, was Beyond Bookings macht, was wir machen. Wir geben dem Hotelier einen Gegenwert für seine Zimmer. Und zwar kann er theoretisch, oder das ist auch das Wording, was wir gerne haben, mit Bibo Convert, so heißt das Produkt, was Beyond Bookings aufgebaut hat, kannst du tatsächlich deine eigenen Lieferanten bezahlen. Heißt, Rechnungen, die aktuell eben nur über Geld bezahlt werden können jetzt theoretisch mit leerstehenden Zimmern bezahlt werden. Dazu kann ich gerne, wenn Interesse ist, nochmal ein bisschen im Detail aus.
Ja, auf jeden Fall. Welche Rechnungen das sind, auf jeden Fall.
Genau, aber vielleicht erstmal zurück zu deiner Frage. Das heißt, wir gehen hin und sagen, okay, um welche Finanzierungssumme, um welche Summe handelt es sich da? Da gucken wir natürlich über die Größe des Hotels, wie weit können wir da mitfinanzieren. Was uns ganz wichtig ist, um auch eine Flexibilität für den Hotelier zu haben, auch für den buchenden Gast, wir reden von Leerstand. Wir schauen uns gemeinsam den Leerstand des Hoteliers an und wir werden nie mehr als 15% des Leerstandes übernehmen. Einfach, dass ich eine Flexibilität für alle habe, dass nicht irgendwann nur noch ein Datum im Raum steht.
15% des Leerstands oder 15% der Kapazität?
Nein, des Leerstands tatsächlich.
Des Leerstands. Also nur um da klar zu sein.
Genau, das hört sich so wenig an, aber man kann das wirklich mal ausrechnen. Vielleicht, dass wir einfach die Zahl auch mal haben. Wenn man mal ausrechnet, wir haben ein Hotel mit 100 Zimmern. Ich habe eine 70%ige Belegung. Sind das theoretisch 30 Zimmer, die ich jeden Tag leer stehen habe? Wenn ich das mal 365 nehme, sind wir in einem fünfstelligen Bereich der leerstehenden Zimmer. Also es ist schon sehr, sehr viel. So entstehen eben auch diese 50 Millionen in Deutschland in der 3- bis 5-Sterne-Hotellerie. Das heißt, Leerstand gibt es genug. Wir übernehmen in der Regel, unsere Projekte bewegen sich meistens so zwischen 500 und 2000 Nächte. Also wir sind meistens irgendwo bei 3, 4, 5% des Leerstands und können dadurch eben unterstützen, dass der Hotelier sich meinetwegen nochmal eine Renovierung des Fahrstuhls, neue liegen für den Wellnessbereich. Also solche Geschichten, die eben einfach anfällig sind, dass wir die vielleicht nun eben nutzen können und mit Leerstand bezahlen können und nicht mit echtem Geld.
Das heißt, der Hotelier sagt, ich möchte neue Saunabänke, ein Update oder eine Aktualisierung des Interieurs im Wellnessbereich. Also irgendetwas, was auf die Zukunft und auf die, sag ich mal, Ertragsfähigkeit des Hotels in die Zukunft angeht. Solche Beispiele hast du jetzt genannt.
Richtig.
Sagst du das so, weil das deine bevorzugten Rechnungen sind, die du übernimmst?
Wir haben keine bevorzugten Rechnungen. Wir sagen immer ganz klar, ein Hotelier kann uns jede Rechnung zukommen lassen, eine Rechnungskopie, und wir überweisen in seinem Namen eben das Geld. Aber wir haben einfach Rechnungen, die öfter kommen. Und das sind meistens genauso welche. Also klassisches Beispiel, ne? Hotelier hat sich ein Budget geschrieben. Hotelier weiß, wo er seine Ausgaben hat. Und er wollte dieses Jahr, sich neue Möbel für seinen Wellnessbereich, also Liegen und Co., beschaffen.
Aha.
Nun passiert es leider, wie es immer im Daily Business passiert. Mir geht der Fahrstuhl kaputt. Der Techniker kommt, 50.000 Euro, wird die Rechnung betragen. Das hatte ich heute nicht in meinem Budget drin. Die 50.000 Euro, die können aber jetzt nicht warten. Der Fahrstuhl muss funktionieren, weil der ist operativ wichtig, dass die Gäste in ihr Zimmer kommen. Also, was macht der Hotelier in der Regel? Er schreibt seine Wellnessmöbel ab und sagt, okay, wir müssen leider auf nächstes Jahr warten. Und in dem Fall sage ich, müssen Sie nicht, zahl doch mit deinen unverkauften Zimmern.
Das klingt ja wie ein Märchen. Jetzt kommt da der weiße Prinz Alex und sagt, ich zahle dir jetzt die Rechnung für den Fahrstuhl und du bezahlst mich mit leeren Zimmern. Wie geht das? Das heißt, ihr geht her, ihr legt eine gewisse Quote fest. Ihr sagt, so und so viele Zimmer nehmen wir ab. Du sagst aber gleichzeitig, der Hotelier darf sich aussuchen, wann das ist. Also gemäß seiner Saisonkurve. Der sagt dann, Februar habe ich saure Gurkenzeit, da ist jetzt nichts los, da kann es mehr sein. Im August Zimmer ausgebucht, da geht gar nichts. Und im Herbst wird es wieder mehr, um beim Kühlungsbohrenbeispiel zu bleiben. Jetzt kommt ihr dann auf eine bestimmte Zahl. Und ihr zahlt diese Zimmer dann im Vorfeld schon quasi aus. Ihr einigt euch auf einen Preis pro Zimmer und dann zahlt ihr das schon im Vorfeld aus. Und dann begibst du dich auf eine Wette auf die Zukunft, ob du schaffst, dieses Kontingent zu verkaufen, ja oder nein. Der Hotelier ist jetzt nicht mehr sein Problem. Dann ist es nicht so, dass er nach Auslastung oder nach gebuchten Kontingent dann bezahlt wird, sondern du nimmst das Gesamtpaket, was vereinbart ist, und wird ad hoc dann auch bezahlt, beziehungsweise du übernimmst eine Rechnung für eine Investition, die, sage ich mal, dem Hotel und den Gästen dann gut tut.
Also besser hätte ich es kaum erklären können. Genau so ist es. Es ist vielleicht sogar noch ein Stippen sympathischer für den Hotelier. Nicht nur, dass ich das Risiko eingehe, er sofort eine Gegenleistung bekommen hat. Und sollte ich im schlimmsten Fall eben nicht alle Zimmer wieder in den Markt bekommen haben, ist das auch pur mein Risiko, nicht vom Hotelier. Das Schöne ist aber, er muss am Tag der Einigung des Vertrages mir gar nicht sagen, wann er mir diese Zimmer gibt. Wir definieren eine Anzahl an Zimmern. Ich sage jetzt mal Zimmeranzahl 1000. Das wäre dann irgendwie so ein 5% seines Leerstands. Die bekommen wir, die können wir jetzt in den Markt geben. Aber der Gast, der jetzt buchen möchte, der geht nun auf unser Portal und schaut. Und in dem Moment, wo er die Nacht von uns hat, kann er auf einem Kalender gucken, wann diese Termine verfügbar sind. Diese Termine werden aber von dem System der Hotellerie gesteuert. Jetzt kommt der Vorteil, ich komme ja aus der Hotellerie. Das heißt, wir haben natürlich unsere Systeme an die klassischen Buchungssysteme der Hotellerie angesteuert. Und der Hotelier kann klar Parameter selbst definieren. Das heißt, nicht an Tag 1, das ist echt dynamisch. Es kann sein, wenn du dich bei uns einloggst, dass heute Verfügbarkeiten da sind, die morgen nicht da sind, oder umgekehrt. Der Hotelier hat eine Tagung, eine Hochzeit wurde abgesagt und auf einmal gehen die Verfügbarkeiten auf. Das ist dynamisch, das ist nicht fest. Wir sind kein Tour Operator, wo jeden Tag irgendwie Zimmer aufbehalten werden, sondern wirklich echter, realer Leerstand, den der Hotelier über sein Revenue-Management-Tools freigibt.
Jetzt verkauft ihr dieses Zimmer an dem Gast. Lass uns mal von hinten aufzäumen. Der ist jetzt da, der ist happy, der konsumiert das, der hat über eure Wege, über eure Storytelling die Nacht gebucht. Irgendwann muss er ja sagen, wann er anreist. Das heißt, irgendwann gibt es ja diesen Moment of Truth und sagt so, nächste Woche Samstag bin ich da. dann muss er das ja irgendwie einlösen. Jetzt sind die Systeme, wie du gerade gesagt hast, dynamisch miteinander verbunden. Das heißt, ihr spielt dann, sofern der Hotelier Kapazitäten freigegeben hat, das dann dorthin zurück. Vielleicht habt ihr nicht nur ein Partnerhotel in Kühlungsborn, sondern zwei. Das heißt, ihr könnt dann steuern. Wenn der eine nicht kann, geht's halt in den anderen. Irgendwann muss auch der Gast erfahren, wo er hinkommt. Und was, glaube ich, viele unserer Zuschauer jetzt noch auch interessiert ist, ja, wie viel hat denn der Hotelier davon? Was kriegt er denn da von euch? Ich weiß, das waren jetzt drei Fragen in einer, aber sie hängen ja so ein bisschen sehr zusammen.
Richtig. Also vielleicht erstmal, wann der Gast weiß, zu welchem Hotel er kommt, sofort, weil er kauft sich schon die Nacht genehmt für ein Hotel. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ihm dann ein Hotel in Kühlungsborn anbiete, irgendeins, sondern er hat sich dann schon klar für ein Hotel entschieden. Nur das Datum eben nicht. Das heißt, er kann sich dann, wenn er diese Nacht gekauft hat, kann er sich dann bei uns im Portal einloggen und sieht, wo sind jetzt Verfügbarkeiten. Und deswegen ist auch diese 15%, so dass der auch nicht nur einen Termin hat, sondern viele zur Auswahl. Aber das sind alles eben Termine, wo der Hotelier sagt, ich weiß aus der Erfahrung heraus, hier werde ich Leerstand haben. Das heißt, Ausschlusstermine, größere Tagungen sind ausgeschlossen. Ich erkläre es kurz bildlich oder ich sage mal technisch für den Hotelier. Die meisten legen uns an wie eine sogenannte Firmenrate. Ich sage aber bewusst Firmenrate, wir sind dann die Firmenrate. Wir reden hier ausschließlich von Leisure-Gästen. Wir verkaufen nicht im Corporate-Business-Bereich nur Leisure-Gäste. Aber wir werden wie eine Firmenrate angelegt, wo zum Beispiel die Parameter sind, solange meine Verfügbarkeiten unter 50% sind, ist die Tür für diese Buchung offen. Da ich aber jetzt in München sitze, ist das Oktoberfest schon mal grundsätzlich ausgeschlossen. Und ich kann auch weitere Parameter ansehen, pro Tag aber maximal 5. Also ich kann selber entscheiden, welche Parameter. Wir kontrollieren nur gemeinsam in einem Hotelier, wenn die Kalender immer leer sind. Dann kriegen wir irgendwann ein Thema und dann melden wir uns schon mal im Hotelier und sagen, du, ich weiß, du hast 15.000 leerstehende Zimmer. Ich habe hier keinen einzigen Termin, das clincht. Das Schöne ist, dieses Thema haben wir wirklich so gut wie nie. Die Hoteliers wissen schon sehr gut, wann sie Leerstand haben. Dafür gibt es auch unzählige Tools, die da unterstützen. Und genau darum geht's. Deine dritte Frage war, was er davon hat.
Richtig, genau.
Habe ich es richtig? So, da sind wir wieder im ersten Punkt. Wir gucken uns erstmal an, lieber Hotelier, du hast Leerstand. Was hätte dich dieser Leerstand gekostet? Wie viele davon übernehme ich jetzt? Das heißt, ich werde dir, Hotelier, diese Zimmer ja dann irgendwo auch belegen. Das heißt, hier heraus ergeben sich jetzt Kosten für dich. Die flexiblen Kosten, wie du genannt hast, die operativen Kosten, wie sie oft auch genannt haben, sprich Zimmerreinigung, Wareneinsatz, Frühstück. Und der Gegenwert von uns ist aber eben höher als genau dieser operative Kostenfaktor. Das heißt, für den Hotelier ergibt sich theoretisch, dass er eine Art Kredit von uns bekommen hat, wenn man es so sagen will. Nicht von uns direkt, einen Kredit, weil er gibt mir Zimmer, die ich für mich nochmal vertreiben kann. Und ich möchte ja auch Geld verdienen mit einer Margeverkauf, aber ins volle eigene Risiko gehe. Hotelier kriegt von mir sofort eine Gegenleistung, bezahlte Rechnung. Ihn erwarten aber Kosten, und zwar, wenn irgendwann der Gast anreist, erwarten ihn Kosten für die Zimmerreinigung, für das Frühstück, und diese Kosten muss er kennen. Und wenn einmal alle Zimmer angereist wurden, sind die Kosten aber niedriger als das, was er von uns am ersten Tag vorfinanziert bekommen hat. Und das ist eben wichtig zu wissen, kenne, lieber Hotelier, deine Kosten und schau, ob der Gegenwert von uns dem überschreitet. Den Gegenwert bekommt er sofort. Kosten kommen über die Zeit. Also im Endeffekt eine Art Kredit, wo ich mit Zinsen zurück, wo ich in Raten zurückbezahle in Form von anreisenden Gästen. Aber wenn mal alles beglichen wurde, ist diese Summe niedriger als das, was ich an Tag 1 bekommen habe. Also genau das Gegenteil, wie wenn ich mir einen Kredit hole, wo ich ja eben Zinsen und Tilgungsraten habe, die eben die Summe am Ende höher gemacht hat. Deswegen erlaube ich mir zu sagen, eine Art Kredit mit negativem Zins.
Sehr gut. Kredit mit negativer Zins. Ich glaube, da müssen wir uns nach der Sendung auch nochmal unterhalten. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben ja vom IHA für unsere Controlling Suite oder Controlling as a Service Dienstleistung, also unser zweites Standbein neben der Steuerberatung, ja den Innovationspreis 2025 von der IHA gewonnen, wo wir genau das zutage bringen wollen. Also diese Klarheit in den Zahlen, diese Transparenz, diese, dass ich mich dann auch mit dir hinsetzen kann und wirklich sagen kann, ja, was das, was du mir jetzt da fürs Zimmer anbietest, ist das okay für mich oder nicht? Weil ich glaube, das stelle ich mir jetzt auch umgekehrt auf deiner Seite schwierig vor, wenn du einen Kooperationspartner hast, der dann über kurz oder lang feststellt, dass er eigentlich seine Zahlen nicht in Ordnung hatte, dass gar nicht die tatsächlichen Verhältnisse wiedergegeben hat und jetzt das ganze Modell in Schieflage kommt, du aber schon geleistet hast und jetzt quasi am Verkaufen bist und der sitzt da mit der Faust in der Tasche und ärgert sich über jeden Gast, der dann auf diesem Weg kommt.
Das Schöne ist, in der Regel ärgert er sich nicht, weil jeder Gast, der kommt, bringt nochmal, das haben wir in unserer Kalkulation jetzt gar nicht mit, aber der bringt ja auch nochmal beim Monat. Wird er vielleicht zum potenziellen neuen Stammkunden, weil er ist jetzt einmal über unseren Kanal gekommen, aber danach kennt er das Hotel, wird nach dem Hotel suchen, also kommt er ja dann über die anderen Kanäle rein. Aber er bringt auch so nochmal was mit. Der wird am Abend, also ein F&B-Manager freut sich, dem ist völlig egal, was das Zimmer gekostet hat für einen Endgast. Der freut sich einfach um jeden Gast, der durch die Lobby läuft, nochmal ins Restaurant geht, an die Bar geht. Diese Gäste sind da. Deswegen reden wir mit Hoteliers auch immer nur über Übernachtung mit Frühstück, keine weiteren Leistungen, weil die Gäste sollen nochmal Umsatz zusätzlich bringen. Das ist ein großer Faktor. Was aber auch wichtig ist, ist, da hast du recht, wenn wir anfangen mit einem Hotelier zu sprechen, der noch nie von uns gehört hat und mittlerweile haben wir den Luxus, dass wir oft weiterempfohlen werden, aber der jetzt wirklich noch nie was von uns gehört hat, der geht erstmal hin und sagt, okay, kenne ich meine Kosten? Jetzt gehen wir mal davon aus, er kennt sie, er weiß, okay, ein Leerstand, also leerstehendes Zimmer, hatten vorhin schon gesagt, 25 Euro, ein belegtes Zimmer um die 45 Euro, das deutsche Durchschnitt. Also sind meine operativen Kosten irgendwo bei 20 Euro. Das kann variieren, das ist im 3-Sterne-Segment geht das so um die 20, 25, im 5-Sterne-Segment sind wir bei so bei 50 Euro. Das heißt, die Gegenwerte, die sie von mir bekommen, die Hoteliers, müssen mindestens diesen Kurs decken und kriegen in der Regel auch mehr Gegenwert. Und in dem Moment versteht man schon, monetär gesehen hat sich das gedeckt, funktioniert. Was ich aber oft höre, ist dann, ja, aber Herr Blanke, das ist doch komisch. Warum kriege ich von Ihnen jetzt nur 60 Euro für mein Zimmer? Ich hätte es doch auch für 120 verkaufen können. Da haben wir oft noch, weil uns gibt es vorher, gab es uns nicht. Dann sage ich, lieber Hotelier, du sollst alle deine Zimmer für 120 Euro verkaufen. Ich nehme dir kein Zimmer weg, dass du für diese Summe verkaufen kannst. Es geht um die Zimmer, die du eben nicht verkaufen konntest. Und das muss man kurz verstehen, dass kein Zimmer kannibalisiert wird. Und dann geht diese Faust aus der Tasche, wie du gesagt hast, die geht dann auf, weil dann sagt man, jetzt habe ich es verstanden. Und das haben wir manchmal und tatsächlich manchmal rückwirkend, dass jemand nochmal sagt, du hast mir jetzt ein Zimmer genommen, das hätte ich verkaufen können. Sag ich, bist du heute bei 100%? Nein. Dann sage ich so, das ist ein Zimmer, das du nicht verkaufen konntest. Die du verkaufen konntest, sind ja da.
Alex, das ist ja, wenn ich jetzt diese Faust aufmache, dann ist es quasi tatsächlich ein tiefes Erschüttern eines alten Glaubenssatzes in der Hotellerie. Man hat immer gesagt und jedem beigebracht, das Geld kommt die Treppe runter zum Frühstück. Und das ist in dem Fall ja nicht mehr so. Jetzt bin ich ja plötzlich gefordert, das Geld kommt die Treppe runter, aber noch viel mehr. Ich muss dann unten damit mit dem Potenzial auch was anfangen. Ich muss das auch abgreifen. Ich muss Zusatzverkauf, müssen gucken, dass man dies nicht den Gast komplett sich selbst überlässt, sondern versucht ein bisschen zu nurturen, in Angebote, Einladungen ausspricht, das Wellness zu nutzen, dies oder jenes noch zu machen und so weiter und so fort. Vielleicht ein Kuriosum, in Österreich im Winter Urlaub ist es was passiert? Wir haben so ein Chalet gehabt mit einem Kamin und dann war da eine Versiegelung drauf und dann stand da so ein kleiner Zettel mit dabei. Wenn man den Kamin nutzen möchte und das ganze Holz war schon alles sehr dekorativ davor vorbereitet, dann möge man doch gleich am ersten Abend zum Holzofendiplom kommen, sei versicherungstechnisch notwendig, dass jeder mit dem Holzofen umgehen kann. Egal, es war eine sensationelle Aktion, hat 30 Euro pro Nase gekostet, es gab ein Willkommensgruß eines eingeborenen, bärtigen, alten, weißen Mannes, der dann erklärt hat, was ist Buche, was ist Eiche. Und man hat auch so ein bisschen seine Chalet-Nachbarn kennengelernt. Und sieh da, schon ist der erste Umsatz gemacht, noch bevor man sich überhaupt hingelegt hat. Also das sind so Momente, die man dann kreieren kann und die man eben, da ist der Fantasie auch kein gerade im Leisure-Bereich überhaupt keine Grenze gesetzt, an der Stelle eben auch für Entertainment, für Unterhaltung, für irgendetwas zu sorgen, wo der Gast eine Einladung ausgesprochen wird, eben die Attraktivität seines Aufenthalts nicht nur einseitig auf Seiten des Gastes zu erhöhen, sondern eben auch für die Rentabilität des Unternehmens.
Richtig.
Großartig. Also, verstanden. Aber wir lassen uns noch mal kurz auf das Wort Kredit zurückkommen. Wenn ich Kredit höre, dann denke ich immer gleich im nächsten Schritt an Schufa. Und in der Hotellerie und Kredit ist ja so eine Sache, gerade für operative oder sagen wir so Kleinkram, weil meistens durch dieses hohe gebundene Kapital wahnsinnig viele, sagen wir mal, eine Zinslast oder Druck, Fremdkapital sowieso in solchen Hotelprojekten schlummert und Banken sich dann, wenn man jetzt nochmal die Hand aufhält, eher zugeknüpft geben. Wie ist da deine Erfahrung?
Also meine Erfahrung ist genau diese, ne? Wenn ich mir einen Kredit nehme, also erstmal komme ich als Hotelier in eine Luxussituation, dass ich mir überhaupt noch einen Kredit nehmen kann, weil wir wissen, wo die Belastungen sind, wo oft eben auch, wo die Immobilien schon hinterlegen. Also da gibt es Gründe, warum es oft eben schon auch bei Leasing, wir kriegen auch öfter mal von Lieferanten Anrufe, wo ein Hotelier von der Leasing zum Beispiel abgelehnt wurde und ob wir jetzt vielleicht den Fall finanzieren dürfen. Also da gibt es da Themen und das sind alles Häuser, nicht Häuser, wie die, wo man jetzt denkt, oh je, die sind eh kurz vor Exodus. Nein, das sind tolle Häuser, denen geht es sehr gut finanziell. Trotzdem sind sie, warum auch immer, in der Schufa bonitätstechnisch irgendwie negativ oder Red Flag, wie man so schön sagt. Kriege ich aber einen Kredit, dann ist genau das. Ich kriege sofort Liquidität heute. Das heißt, ich bin jetzt, habe ich gerade Geld, das ich ausgeben kann. Allerdings habe ich in Zukunft weniger Geld, weil ich diesen Kredit ja zurückbezahlen muss. Also ich habe Zinszahlungen, ich habe die Tilgung und da mich der ganze Faktor ja auch noch mehr kostet, Geld kostet, als das ich am ersten Tag bekommen habe, habe ich faktisch erstmal, bis ich alles zurückbezahlt habe, weniger Geld, als ich es jeden Monat hätte erwirtschaften können, wenn ich diese Tilgungsraten nicht hätte. Nutze ich aber meine Ressourcen, jetzt will ich ja gar nicht sagen über uns, sondern grundsätzlich nutze ich aber Ressourcen, die ich habe, um Zahlungen zu tätigen. Jetzt hier in dem Fall bei dem Hotelier von einem Zimmer, das er eben nicht verkaufen konnte. Das ist eine Ressource, die ich nochmal monetarisieren kann. Dann bin ich hier nicht in einem Finanzdienstleistungssystem. Das heißt, wir gehen hier, reden nicht über Bonitäten, wir reden hier nicht über Schufa-Einträge, sondern jetzt in dem Fall doch wieder wir. Wir gehen hin und sagen, lieber Hotelier, ich kaufe dir jetzt und heute eine Ressource ab, die du allein nicht nutzen kannst. Und dafür kriegst du jetzt von mir Geld. Diese Ressource gebe ich wieder in den Markt und dadurch liefere ich dir neue Gäste, die auch gar nicht bei dir gewesen sind. Diese Gäste werden dich aber etwas Geld kosten, weil das Zimmer muss bitte gereinigt werden und die Kollegen und die Herrschaften hätten auch gerne noch ein Eichen oder ein Frühstück und einen Kaffee. Die Kosten musst du kennen und somit habe ich direkt eine ungenutzte Ressource monetarisiert verkauft. Kein Kredit, kein Zins. Der Hotelier schuldet mir nichts, also kein Geld. Er schuldet mir nur, dass er die Leistung annimmt, wenn ein Gast ankommt. Ich bin eine Wette eingegangen finanziell, habe das Geld überwiesen. Und der Gast kommt und bringt im Idealfall ja nochmal zusätzlichen Umsatz mit. Somit bin ich nicht im Kredit gewesen, nur kostentechnisch. Das hatte ich ja eben schon aufgeschlüsselt, könnte man sich das so anschauen. Und da ist es auch so, in Zukunft kommt etwas und das kostet mich Geld. Das Schöne ist aber, es kostet mich weniger Geld an Tag 1, ich bekommen habe. Also eine leicht verdrehte Welt.
Apropos verdrehte Welt, wie, jetzt mal ehrlich, wie ist es denn oder wie schwierig ist es denn, das einem Steuerberater zu verklickern, der das dann buchen soll?
Richtig. Im ersten Schritt war es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil ich nicht aus dem Bereich komme und kam und auch meine Kollegen nicht und wir diese Sprache noch nicht sprechen konnten. Mittlerweile haben wir auch für den Steuerberater oder auch für den Buchhalter ein kleines Handbuch. Handbuch sind aber große Worte, das sind 4 Seiten mit sehr großer Schrift. Es gibt 1, 2 Sachen. Großes Buch, genau. Es gibt 1, 2, 3 Sachen, die man einfach berücksichtigen. Grundsätzlich ist aber wirklich sehr einfach zu erklären für den Steuerberater. Am Endeffekt reden wir hier von einem Tauschgeschäft oder einem sogenannten Barter-Deal mit Schuldverschiebung. Das heißt, Hotelier verkauft einem Anbieter in Form von Beyond Bookings in dem Fall Zimmer, Kontingente. Beyond Bookings verkauft diese Zimmerkontingente an Dritte mit einer entsprechenden Marge als neue Gäste und der Gast reist beim Hotelier an, zahlt dafür jetzt erstmal nichts mehr für die Übernachtung, aber die Leistung muss vom Hotelier übernommen werden. So, das heißt, ich habe jetzt einmal eine Schuld, und zwar der Hotelier schuldet mir Zimmer, die hat er mir sofort gegeben, ich schulde ihm dafür Geld. Und er sagt aber, bevor du mir das Geld überweist, überweist das bitte an einen Dritten, eben in Form eines Lieferanten. Wir waren vorhin beim Beispiel Fahrstuhl, und das ist dann eine Schuldverschiebung. Buchhalterisch, der Steuerberater weiß jetzt, das sind theoretisch drei Ecken, die ich direkt gegenlegen kann. Und dann passt das.
Sehr gut. Also ich glaube, da ist sicherlich das eine oder andere Gramm Hirnschmalz mit reingeflossen, bis das Konzept so fertig war und jetzt auch steht. Ich habe es eingangs gesagt. Euch gibt es jetzt seit 6 Jahren, also das ist jetzt auch nichts, sage ich mal, verrücktes Startup-mäßig, was morgen vielleicht nicht da sein wird. Deine Planung für 2026 hast du schon abgeschlossen? Dein Budget steht?
Ja, unser Budget steht. Wir reden aber immer von einem, also in unserem Fall von einem Rolling Forecast. Das heißt, ich mache zwar einen Jahresplan, aber ich validiere den alle 2 bis 3 Monate nochmal neu. Und gucke, wie das ist. Und so würde ich es auch jedem empfehlen, das in der Hotellerie zu tun, zu sagen, okay, was war mein Plan? Was ist die Ist-Situation? Und passt die? Und wie kann ich vielleicht nochmal die eine oder andere Stellschraube machen, weil es eine Situation gibt? Aber der Plan steht.
Sehr gut. Also damit sind wir am Ende wieder da, wo wir die Sendung begonnen haben, beim Budget 2026 und bei einer außergewöhnlichen Möglichkeit, wie man aus seinem Leerstand buchstäblich das Beste rausholt, mit der Option, noch Zusatzumsatz zu machen. Also Leerstand einfach so hinnehmen, das tat dem Alex vor Jahren schon weh, das tut heute immer noch vielen weh. Hier ist jetzt eine Möglichkeit, eine Option, wie man da etwas dagegen ein Zeichen setzen kann. Und wie du so schön vorhin gesagt hast, aber das Zimmer hätte ich für 120 verkaufen können, dann bitte tut's doch. Es geht doch nur um die Zimmer, die nicht verkauft werden. Und wer da Klarheit in seinen Zahlen hat, kann dann tatsächlich aus diesem Leerstand was machen. Und Alex, ein bisschen beneide ich dich an der Stelle. Du hast ja nicht nur Marktführerschaft. Ich glaube, das, was ihr jetzt anbietet, hier Monopol. Ich habe das bis jetzt in Deutschland am Markt aber kein zweites Mal wo gesehen, dass das jemand anbietet.
Richtig. Es ist tatsächlich so, in Deutschland ist es ein reines Monopol, weil wir die Einzigen sind, die es anbieten. Es gibt noch ähnliche Produkte. Es gibt einen Anbieter zum Beispiel auch in Österreich, der Ähnliches macht. Ich glaube, wo ein großer Unterschied ist, ist einmal, dass wir die Systemhotellerie verstanden haben, die Anbindung an die Hotellerie. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber vor allem eben auch, dass Lieferanten, also alle die Hoteliers beliefern, die an Hoteliers verkaufen wollen, eben auch den Charme gefunden haben zu verstehen, ich kann theoretisch auch mit Zimmern bezahlt werden. Jetzt nehmen die Kollegen nicht die Zimmer an, sondern da klingelt bei uns das Telefon. Aber dass man diesen Hebel eben genutzt hat, wirklich sagen zu können, lieber Hotelier, es gibt für dich jetzt eine neue Währung, mit der du wirklich überall, wo es eine Rechnung gibt, bezahlen kannst. Und das sind deine leerstehenden Zimmer. Und wir sind so ein bisschen Exchange Office, der ist genau das ermöglicht.
Und das sagt noch einer, es gibt nichts Neues in dieser Welt. Alex, ich danke dir sehr herzlich für diese Zeit. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich finde, das ist eine interessante Option, die ihr hier dem Markt bietet. Von daher drücke ich euch und allen Hoteliers für das Budget 2026 beide Daumen, bucht und plant zuversichtlich. Denn das, was man sich schon im Gedanken im Kopf vornimmt, wird viel eher eintreten, im Guten wie im Schlechten, als das, was man einfach nur, oder wenn man es einfach nur laufen lässt. Von daher nehmt es in die Hand. 2026 wird kommen, so oder so. Von daher macht das Beste draus. Vielen Dank, Alex, auch vor allem dir. Vielen herzlichen Dank für die tiefen Einblicke, für die aufrichtigen und ehrlichen Antworten. Und euch alles, alles Gute da draußen. Macht's gut.
Das war ETL Ad Hoga informiert, euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.